Ja, sehr schön. Geht mir gerade noch so ein bisschen im Kopf rum. Alles, was du für mich tust, ist gut. Das ist doch eine prima und tolle Zusage. Alles, was du für mich tust, ist gut. Und passt auch schön zu dem, was ich euch heute zu sagen habe. Lasst uns vorher noch kurz einen Moment der Stille haben und um den Segen des Wortes Gottes bitten. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christi, ihr habt vielleicht mitbekommen, ich weiß nicht, ob es alle wissen, dass ich eine neue Aufgabe übernehmen werde in Bayreuth und dass ich hergekommen bin im Januar, um euch ein Zeugnis davon zu geben. Und das war gar nicht so einfach für mich, weil ich dann über die Zusammenhänge von Gottes Willen in meinem Leben nachgedacht habe, über Führung und Leitung. Und wenn man mal anfängt, über diese Dinge intensiv nachzudenken, dann stellt man schnell fest, dass das nicht einfach so gemacht ist. Aber es drängt sich natürlich auf. Es drängt sich auf, dass man sich die Frage stellt, warum will mich Gott dort haben, warum will mich Gott hier haben? Was will Gott überhaupt in meinem Leben? Was will er eigentlich? Und nachdem ich viel darüber nachgedacht habe, komme ich jetzt hier sozusagen im zweiten Teil dessen, was auch ein Zeugnis ist, auch ein Bekenntnis von mir, zum Buch Exodus, und zwar zum zweiten Buch Mose. Wenn man nach dem Willen von Gott in meinem Leben fragt, kommt man am zweiten Buch Mose nicht vorbei. Und hier speziell an den Kapiteln 19 und 20. Aber lassen wir uns das kurz mal präsentieren, im Kopf noch einmal durchlaufen. Was ist da eigentlich passiert? Das Volk Israel war in Sklaverei gefangen, unter einem schrecklichen, unbarmherzigen Herrscher, der sie geschunden hat, und sie haben geschrien in ihrer Not nach Gott, und Gott hat sie erhört. Er hat sie herausgeführt aus Ägypten. Er hat seine Rettung, er hat die Rettung beschlossen. Er hat es durch das Rote Meer geführt, die Taufe des Volkes Israel, und in den Fluten den Widersacher ertränkt. Er hat sie in der Wüste ernährt, als sie Hunger hatten. Er hat für sie bitteres Wasser durch das Holz süß gemacht. Er hat ihnen lebendiges Wasser aus dem Felsen gegeben. Aus dem Felsen, und das wissen wir aus dem Korintherbrief, der Christus selber ist. Und Gott hat sich auf diesen Felsen gestellt und hat sich gezeigt. Das Volk Israel hat die Segnungen Gottes erfahren, aber eine Sache ist noch offen. Das ist genau wie in unserem Leben. Gott führt uns aus der Sünde heraus. Wir werden getauft, wir lernen Gott näher kennen. Wir schauen zum Kreuz aus Holz, das uns die Bitternis in unserem Leben süß machen kann. Wir empfangen lebendiges Wasser aus Christus selbst, aus dem geistigen Felsen, in dem wir gegründet sind. Aber es ist noch eine Sache offen. Und es ist noch eine Frage offen, die man sich kaum wagt zu stellen. Aber dem Volk Israel wird diese Frage von Gott gestellt und uns wird sie auch gestellt in unserem Leben. Und das ist die eine Frage. Ihr habt Gottes Segnung empfangen, aber wollt ihr nur die Segnungen Gottes oder wollt ihr Gott? Wollt ihr nur die Segnungen Gottes oder wollt ihr Gott? In Indien gibt es den reichsten Tempel überhaupt, das ist der Tempel des Mammon. Da schmeißt man oben was rein sozusagen, man geht hin, es gibt kaum einen Inder, der dort nicht opfert, man gibt Geld hin und Reichtümer und die Hoffnung ist, wenn ich Geld und Reichtümer hineinschmeiße, kommt unten mehr Geld heraus. Wie ist das bei euch? Ist euer Gott so eine Art Deus ex machina, wo ihr oben was reinschmeißt und unten kommt was raus? Ihr schmeißt eure Frömmigkeit, euren Dienst, eure Schriftkenntnisse, eure Unerschrockenheit und was auch immer hinein und unten kommt eine Segnung heraus. Wollt ihr Gottes Segen oder wollt ihr Gott? Das ist eine drastische Frage auch und sie wird Hiob gestellt, in aller Deutlichkeit, der arme Hiob. Ihm wird diese Frage gestellt, willst du nur meine Segnungen oder willst du mich? Was wollen wir? Oben rein, unten Gesundheit, Erfolg, mehr Frömmigkeit? Und diese Frage wird im zweiten Buch Mose, im 19. Kapitel, auch Israel gestellt. Dem Volk Israel wird diese Frage gestellt und das ist versteckt. Man sieht es gar nicht auf den ersten Blick. Die Brautwerbung von Gott an sein Volk Israel. Ja, es ist quasi so, wie wenn die Braut vor den Altar geführt wird und dort wird sie noch einmal gefragt, nachdem eigentlich schon alles klar ist. Willst du wirklich dein ganzes Leben mit diesem Mann, dieser Frau verbringen, in Freude und Leid? Und diese Brautwerbung muss man sich mal im Einzelnen angucken, denn das ist spannend. Nehmen wir mal im Volk Israel, wenn ein junger Mann eine Frau haben will, dann ist das ja auch überhaupt nicht so ganz einfach. Die ist umgeben mit einer Soldateska von Onkeln, Tanten, Müttern und sonstigen und man kommt ja als junger Mann an diese Braut überhaupt nicht ran. Ja, man sieht sie ja nicht mal. Und da muss man schon auf eine besondere Gelegenheit warten, dass man sie sieht, zum Beispiel am großen Versöhnungstag. Und da sieht man sie dann, da schaut man von vorne und da guckt man und dann sieht man diese Frau und denkt sich, meh, wer ist denn die? Boah, ist die schön. Wahnsinn. Oh, die muss ich haben, so von vorne. Und dann fragt man seine Freunde und irgendjemand und sagt, wer ist denn die, wer ist denn die? Naja, das ist die dritte Tochter von dem und dem, dem Leviten so und so. Ne? Und dann denkt man, ach, der ist ja große Klasse, wie die schaut. Super, ich muss nach Hause. Dann rennt man als junger Mann erstmal nach Hause und dann schaut man in den Stammbäumen nach. Geht denn das überhaupt? Können wir überhaupt heiraten? Passt alles? Ist das der richtige Stamm? Sind die Voraussetzungen gegeben? Und dann schaut man nach und stellt fest, ach ja, passt, die Voraussetzungen geben, könnte klappen. Aber jetzt kann man ja noch nicht hergehen und die Brautwerber holen und gleich hingehen und sagen, so, jetzt schicke ich meinen Onkel hin, ob sie will oder nicht will. Weil eine Sache weiß ich ja noch nicht. Will sie denn überhaupt? Und das wäre ja ziemlich blöd, wenn ich meine Brautwerber hinschicke und alles arrangiere und schon mal die Brautverträge fertig mache und dann kommt zum Schluss die Frage an die Braut, du pass mal auf, der und der willst du überhaupt? Und die Braut sagt dann, auf keinen Fall, kommt nicht in Frage. Und jetzt wird es kompliziert. Denn jetzt muss ich als junger Mann ja irgendwie hinkriegen, dass ich weiß, ob sie will oder nicht will. Und jetzt kann ich sie ja auch nicht einfach ansprechen, ich kann sie nicht besuchen, ich kann nicht hingehen. Unmöglich, geht alles nicht. Zum Glück aber hat die Braut Brüder. Und die Brüder wissen ziemlich genau, dass sie irgendwann auch mal Hilfe brauchen von irgendjemand anderem. Und deshalb sind die immer zu einem Handel bereit. Und gut, wenn ich mit einem von denen befreundet bin. Jetzt macht der Bräutigam im Spee Folgendes. Der sucht sich so ein kleines Stück raus, irgendeinen schönen Stein, irgendein kleines Geschenk. Und dann sucht er seinen Freund und der Freund, der hat jetzt die Aufgabe, dieses kleine Stück dem Mädel unterzuschmuggeln. Und wenn das Mädchen, also wenn die Hübsche, wenn sie es dann behält, dann weiß er, sie will. Also geht der Freund los, kriegt so ein kleines Stück in die Hand gedrückt und rennt runter, ne, und schaut. Und dann kommen die bangen Momente des Bräutigams in Spee. Dann hockt er oben auf dem Baum und guckt und wartet vielleicht auf dem Baum oder oben auf dem Haus und schaut, ob die Silhouette von seinem Freund am Horizont auftaucht. Und dann sieht er sie und er kommt und er kommt und er ist total aufgeregt und fragt sich, was wird sein, was wird sein, was wird sie wohl gesagt haben? Und der Freund kommt und sagt, es ist alles okay, sie hat es behalten, sie will. Und dann sagt der Bräutigam, ach, jetzt ist alles gut. Und dann geht er zu seinem Onkel, schickt die Brautwerber hin und sagt, und jetzt machen wir alles aus, weil ich weiß, sie will. Und wenn man sich das Buch Exodus im 19. Kapitel anguckt, Mose ist unten bei den Ältesten von Israel Gott ist oben auf dem Berg. Und Mose fragt das Volk Israel, wie schaut es denn aus? Wollt ihr Gott? Und die Ältesten sagen ja. Und dann geht Mose wieder hoch auf den Berg zu Gott und sagt zu Gott, sie haben ja gesagt, sie wollen dich. Und dann sagt Gott, dann ist alles okay. Wascht euch, zieht euch gut an, kommt an die Grenze, macht euch bereit, denn jetzt komme ich. Und dann kommt Gott in all seiner Pracht und all seiner Herrlichkeit. Und er bringt etwas mit, die Ketuba, den Brautvertrag. Das wird bis heute so gesehen und das wird bis heute in israelischen Hochzeiten auch so gemacht. Da wird die Ketuba geschlossen, der Brautvertrag. Und der Brautvertrag Gottes ist in Steintafeln eingraviert. Und der Brautvertrag Gottes sind die 10 Gebote. Und die bringt er mit als seinen Brautvertrag. Er sagt, und so, meine liebe Braut Israel, so wird unser Leben aussehen. Das ist mein Vertrag mit dir. Und das Interessante daran ist, diese in Steintafeln eingravierte Willen Gottes steht nicht etwa vor der Erlösung, steht nicht etwa als Bedingung da, sondern das bringt er mit, nachdem alles klar ist und sagt, so wird es aussehen. Das ist nicht etwa irgendetwas, was wir leisten müssen, damit wir überhaupt zu Gott kommen. Nein, das ist sein Geschenk an uns. Und es wird gegeben 50 Tage nach Passa. 50 Tage nach Ostern kommt der Heilige Geist zu uns und graviert in Ungeduld, in Brausen, in Macht, so wie Gott auf den Berg Sinai kommt, die 10 Gebote auf die Tafel unseres Herzens. Denn was schreibt der Heilige Gott sonst da rein? Die 10 Gebote. Und es ist natürlich spannend und interessant, wenn die 10 Gebote auf der Tafel meines Herzens durch den Heiligen Geist 50 Tage nach Ostern oder auf Steintafeln 50 Tage nach Passa eingraviert sind. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass ich vielleicht ein bisschen im Kopf habe, was auf der Tafel meines Herzens steht und dass ich das auch in der Tiefe mitkriege. Ich könnte ja jetzt mal ein Experiment machen. Früher mussten die Konfirmanden, ich könnte jetzt mal die Älteren fragen, die mussten das noch auswendig lernen. Und zwar nach dem Katechismus von Luther. Bringt jemand noch alle 10 Gebote zusammen in der richtigen Reihenfolge? Können das ja mal aus. Na, ich probiere es nicht aus. Lasst gut sein, keine Angst. Dafür bin ich heute da. Aber lasst uns mal genau ein bisschen angucken, was eigentlich in den 10 Geboten für unser Leben verborgen ist, in den 10 Geschenken Gottes. Und das hat so eine Tiefe, dass ich damit locker Stunden zubringen könnte. Aber lasst es uns einmal so, wie wenn man mit einem ICE durch eine Landschaft fährt und aus dem Fenster guckt, mal so ein bisschen die Konturen der 10 Gebote erkennen. Und dafür habe ich euch zunächst einmal 4 Punkte mitgebracht. Die 10 Gebote zeigen erstens das Wesen Gottes. Sie sind zweitens eingebettet in die Liebe Gottes. Sie sind drittens das Kennzeichen des Gottesvolkes. Und sie sind viertens die Geschenke an das Volk Gottes. Und schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Die 10 Gebote zeigen das Wesen Gottes. Sie zeigen, wie Gott ist. Gott ist treu. Das ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was heißt das? Gott ist alleine für sein Volk da. Er ist alleine für dich da, in deinem Leben. Er ist auch für andere da, aber auch für dich. Und er ist seinem Bund treu. Er wird auf ewig seines Gebundes gedenken Und egal, was du auch immer machst, wie untreu du in deinem Leben auch permanent wirst, Gott ist treu. Lukas 1, 72. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israel, dass er sein Volk angesehen hat und ihm Erlösung geschaffen hat, so wie der junge Mann die Braut angesehen hat. Sieht Gott auch dich an. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Haus Davids, seines Knechtes, so wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern, um seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, und uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Gott ist treu. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Gott ist unbegrenzt. Weder von dem, was oben am Himmel ist, noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch was da Wasser ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, bin ein eiferner Gott. Wir können Gott, der das Universum aus dem Nichts geschaffen hat, Milliarden von Sternen, alles, was um uns her ist, alles, was wir im Makrokosmos nach oben sehen und alles, was unten ist, bis in die kleinsten Teile, nicht in unser kleines, begrenztes Vorstellungsvermögen packen. Das ist unmöglich. Und ganz ehrlich, ein Gott, den ich mir vorstellen könnte, der wäre nicht Gott. Gott ist unbegrenzt und keineswegs ist es uns auch nur ein bisschen möglich, ihn in unseren Kopf zu kriegen in der Gänze. Gott ist heilig. Gott hat uns seinen Namen gegeben. Und er hat uns nicht irgendeinen Namen gegeben, sondern seinen Namen. Es ist sein Name, der geehrt werden soll. Es ist sein Name, wenn man genau liest, für den Salomo einen Tempel gebaut hat. Nicht für Gott selber, sondern für den Namen Gottes. Ihr könnt das nachlesen. Der Gott, wie im Psalm 23, der uns auf rechter Straße führt, um seines Namens willen. Der uns erlöst hat. Und es ist kein anderer Name auf der ganzen Welt, auf der ganzen Erde, im ganzen Universum bekannt gemacht worden, in dem wir Errettung finden. Apostelgeschichte 4,12, als der Name unseres Herrn Jesus Christus. Und Gott ist eben nicht der Nachbar von nebenan oder der gute Kumpel oder irgendjemand, wo ich einfach leichtfertig mal eben sagen kann, der Joe und der Jack oder der irgendwie, sondern Gott ist heilig. Und weil Gott heilig ist und weil der Name eine so enorme Bedeutung hat, führe ich ihn nicht einfach unnütz in meinem Mund. Und es ist wirklich spannend, wenn man die Bibel auch mal im Hinblick auf die Verehrung und auf die Erhöhung des Namens Gottes hinliest. Gott ist ein liebender Gott, das vierte Gebot. Du sollst den Sabbat heiligen. Gott ordnet die Zeit für uns. Und er ordnet sie nicht einfach so, sondern er ordnet sie so, dass sie gut für uns ist. Und dass wir unsere Beziehung mit Gott pflegen können. Er ist ein liebender Gott. Früher im Römischen Reich gab es außer Kaisers Geburtstag keinen einzigen freien Tag. Gott gibt uns einen pro Woche. Und Gott gibt uns nicht nur seine Liebe, sondern Gott gibt uns auch die Zeit dafür, dass wir mit ihm zusammen sein dürfen. Er gibt uns einen ganzen Tag in der Woche, dass wir mit ihm sein können. Gott ist der Schöpfer. Du sollst Vater und Mutter ehren. Warum? Weil du in Vater und Mutter Gott ehrst. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht ein Wunder hier, der Johannes, ne? Aus Mutti und Vati entstanden, völlig unterschiedlich. Und Mutti und Vati hätten den Johannes nicht machen können, wenn Gott, der Schöpfer, nicht hinter ihnen gestanden ist. Das heißt, wenn ich Vater und Mutter ehre, dann ehre ich auch Gott, den Schöpfer, der hinter ihnen steht. Denn Vater und Mutter sind einbezogen in den Schöpfungsakt Gottes, da Gott durch sie etwas Neues schafft. Ein Wunder. Den Johannes zum Beispiel. Oder da hinten die Martina, die Niki. Ha? Du sollst nicht töten, weil Gott der Lebendige ist. Gott ist kein toter Götze. Gott ist der Lebendige, der das Leben in der gesamten Vielfalt geschaffen hat. Wenn man Bienen betrachtet, ist das nicht fantastisch? Aus einer Biene, aus einer Königin kommt ein ganzer Staat, der den Charakter der Bienen hat. Jede einzelne Biene hat eine Aufgabe. Sie tanzen, um sich mitzuteilen, wo die nächsten Frucht- und Pollenquellen sind. 1000 Arten sind geschaffen worden. Und wir kennen noch nicht einmal einen Bruchteil von allen. Alleine die Käfer. Wie viele Käfer könntet ihr mir dann aufzählen? Wisst ihr überhaupt, wie viele es gibt? Wie viele verschiedene Arten, wie viele Fische, wie viele Korallenriffe? Und wer von dieser Vielfalt des Lebens nicht total fasziniert ist, wer dann nicht denkt, wow, der schließt sich am besten in ein dunkles Zimmer ein. Gott ist der Lebendige. Und wir, die wir noch nicht mal einen Bruchteil alles dessen kennen, was Gott geschaffen hat, sind auf einem totalen Todestrip. Wir sind dabei, alles zu vernichten, was irgendwie geht und alles auszudünnen. Aber Gott ist der Lebendige. Du sollst nicht töten. Gott ist der Gott der Gemeinschaft. Du sollst nicht Ehe brechen. Warum? Weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Er will mit uns Gemeinschaft haben, eine liebende Gemeinschaft. Du sollst seinen Bund nicht verlassen. Du sollst keine anderen Götzen anbeten. Und du sollst deine Frau nicht verlassen und ihr untreu sein. Und warum? Weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Er will nicht, dass wir alleine sind. Er will Gemeinde. Er will Familie. Und Gott ist bewahrend und schützend. Du sollst nicht stehlen. Warum? Weil Gott dir den Besitz gibt. Jedem von uns. Und wenn du einem anderen seinen Besitz wegnimmst, nimmst du Gott den ihm zugedachten Besitz weg. Und wir dürfen über diese Dinge verfügen und wir sollen sie als treue Verwalter verwalten. Und deshalb schützt Gott den Besitz. Er ist bewahrend und schützend. Gott ist wahrhaftig. Gott ist die Wahrheit und das Leben. Bei ihm ist es nicht so wie bei den Menschen, wo plötzlich Überraschungen sind, wo ich etwas aus dem Internet bestelle und denke, boah, schönes Foto, sieht super aus, ne? Und denke, es ist so groß, dann ist es so klein, ne? Oder ich habe irgendwas, rufe bei meiner Versicherung an und sage, na, tut mir leid, das ist nicht versichert, ne? Haben Sie das Kleingedruckte nicht gelesen, ne? Oder wo es dann heißt, die Steuern werden gesenkt. Ich habe aber immer weniger Geld. Nein, Gott ist wahrhaftig, da gibt es kein Kleingedrucktes. Was Gott uns sagt, ist wahr. Und Gott ist die Fülle. Er will jeden Winkel deines Lebens ausfüllen. In Johannes 10,10 steht geschrieben, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Das bedeutet, dass Gott alles ausfüllen will. Jeden Winkel, jeden Stink, jedes alles, was bei dir ist. Und deshalb brauchst du nichts, was andere besitzen. Denn in Gott hast du die Fülle. Es ist nicht nötig. Du sollst nicht begehren, was ein anderer hat. Begehre Gott in Fülle in deinem Leben. Das heißt, die 10 Gebote offenbaren uns etwas über das Wesen Gottes. Gott ist treu, unbegrenzt, heilig. Ein liebender Gott. Er ist der Schöpfer, er ist lebendig. Er ist der Gott der Gemeinschaft, er ist bewahrend und schützend, er ist wahrhaftig und er ist die Fülle. Die 10 Gebote sind eingebettet in die Liebe Gottes. Was heißt das? Vor den Geboten steht die Liebe des erlösenden Gottes. Des Gottes, der das Schreien hört. Der das Schreien des Volkes Israel in der Sklaverei hört. Der erlösende Gott vor den Geboten. Der uns herausführt, der uns befreit, der uns in das Reich der Freiheit hineinführt. Die Liebe des Erlösenden Gottes. In den Geboten ist die Liebe des führenden und bewahrenden Gottes. Er gibt uns die Gebote, dass wir unser Leben ausrichten können, so dass wir lebendig bleiben und dass wir nicht untergehen, dass wir bewahrt werden. Deshalb gibt er sie uns, nicht um uns einzugrenzen oder um uns etwas zu verbieten, sondern in der Liebe des schützenden und bewahrenden Gottes. Und nach den Geboten steht die Liebe des wartenden Gottes. Gott, der auf uns wartet, immer wieder, immer wieder. Egal wie weit wir vom Wege abgekommen sind, egal wo wir sind, Gott wartet auf uns. Er will immer als liebender Vater, dass wir zu ihm zurückkehren. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Gott wartet auf uns. Und wenn wir zu ihm kommen, dann gibt er uns ein Festmahl. Und das größte Festmahl gibt er uns dann später in der himmlischen Herrlichkeit, in der er auf uns wartet. Habt ihr alle schon euer Klingelschild? Ich habe eins. Im himmlischen Jerusalem. Die Liebe des wartenden Gottes. Und die 10 Gebote sind das Kennzeichen des Gottesvolkes. Sie sind euer Kennzeichen. Ihr seid das Gottesvolk. Und deshalb sind die 10 Gebote euer Kennzeichen. Bileam, ihr wisst noch, wer Bileam war, der König von Moab, holt sich diesen Zauberer und Schamanen, ne, wir haben ja davon gehört, der sogar Gott kennt, und sagt, pass mal auf, geh du doch mal hin und verfluche dieses Volk Israel, dass das nicht aufstrebend wird. Und er geht also hin, schaut sich dieses Volk Israel an, steht oben auf dem Berge und sieht die Ordnung. Das Zeltheiligtum in der Mitte, sauber aufgeführt, all die Stämme, nebeneinander, alles in Ordnung. Er sieht die Feldstandarten, wie sie wehen im Winde. Und er dreht sich noch mal kurz um und schaut auf das Lager Moabs, den ungeordneten Haufen, wo die Kranken vor sich hin husten. Und dann schaut er noch mal auf dieses herrliche Volk Israel und sagt, das geht nicht. Ich muss es segnen. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als es zu segnen. Nicht wahr? Und insofern sagt er dann später, das haben wir dann in 1. Mose 4, 1 bis 8, ich nehme an, da steht's und ihr habt es inzwischen auch schon gelesen, es geht gar nicht anders. Was für weise und verständige Leute sind das? Ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnung und Gebote hat, wie das ganze Gesetz? Das seid ihr. Und wenn ein Fremder auf euch guckt, dann sollte er das sehen und nicht weniger als das. Eine Gemeinde in den 10 Geboten, das zweite, zeigt dem Unerlösten, was er verpasst und wie sehr er das Heil braucht. Wenn man euch anschaut, eure Gemeinde, dann sollte man das sehen. Das sollte in jedem einzelnen Leben der Fall sein. Seht ihr, eine Ehe ist ja erst dann richtig schön, wenn man lange zusammen ist. Es ist doch erstaunlich. Immer wieder, dann denkt man doch, man kennt die Ehefrau, man weiß alles. Man sagt, das ist jetzt durch. Und plötzlich kommt sie mit irgendeiner Sache von um die Ecke, wo man denkt, hey, was ist denn das jetzt schon wieder? Wo kommt das denn her? Ist ja spannend. Wow, ich weiß nicht, ob ich es mag, aber okay. Ne? Da kommt was Neues. Ne? Und das ist ja interessant. Habt ihr das schon mal so gesehen, dass eine Ehe eine lebenslange Entdeckungsreise zueinander ist? Und der Unerlöste, der auf halbem Wege immer wieder davonläuft bei den ersten Schwierigkeiten, ihr glaubt gar nicht, was der verpasst. Und schön, wenn man das an euch und euren Beziehungen sehen könnten. Und uns zeigen, das ist das Dritte, dem Erlösten, und das sind wir, zeigen die 10 Gebote die Richtung, in der es weitergeht. Wir sind ja so besessen von dem Gedanken, was könnte Gott nur für mein Leben wollen? Wo könnte Gott mich nun hinhaben wollen? Will er mich hier, will er mich da, will er das, will er dies? Wurscht! Gott hat dir ja wohl hoffentlich einen Verstand gegeben und ein bisschen Grips. Die Birgit hat es mal gesagt, wir hoffen, dass die eine Gehirnzelle nicht alleine ist. Ne? So, dass du vielleicht ein bisschen Verstand hast und das für dich schon entscheiden kannst, was und wo du sein würdest. Entscheidender ist ja eigentlich, wie du bist, wenn du irgendwo bist. Und das sagt dir Gott. Wie bist du denn? Und wie du sein sollst, hat Gott dir mitgeteilt in den 10 Geboten. Und er hat sie dir, wir erinnern uns, durch den Heiligen Geist auf die Tafel deines Herzens geschrieben. Wahre Erweckung führt zurück zu den 10 Geboten. Und wenn sie nicht zurückführt zu den 10 Geboten, dann war die Erweckung nicht von Gott. Und schließlich hat Gott uns mit den 10 Geboten noch 10 Geschenke gemacht. Die Geschenke Gottes. Schauen wir uns das erste Geschenk an. Das Geschenk der Zugehörigkeit. Ich weiß ja nicht, viele von euch sind ja schon sehr lange mit Gott unterwegs. Aber vielleicht, ich habe es vorhin in dem Zeugnis gehört, sind nicht alle so lange mit Gott unterwegs. Und die erinnern sich noch ein bisschen daran, wie es war, wenn man so eine Art verlorener Straßenköter war. Wenn man überhaupt nicht weiß, wo man hingehört, wo man hingehen kann, wo man herkommt, was überhaupt los ist in dem Leben. Aber Gott ist für uns da und er gibt uns das Geschenk der Zugehörigkeit. Wir wissen, wo wir hingehören. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin für dich da. Du weißt, wo du hingehörst. Du gehörst zu mir, zu meinem Volk. Und du bleibst nicht einsam und alleine. Ich bin da. Und wir haben das Geschenk der Gotteserkenntnis. Ja, Gott ist unbegrenzt. Das ist richtig. Wir können ihn uns nicht erfassen. Aber Gott hat sich uns mitgeteilt. Er hat sich uns gezeigt. Er zeigt sich uns im Wort. Wir können ihn erkennen. Er zeigt sich uns durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat seine Liebe und seinen Charakter gezeigt. Er hat sich uns prophetisch offenbart. Wir können einen Zugang haben zu Gott. Wir haben eine Gotteserkenntnis. Es ist nicht alles Geheimnis und dunkel. Es ist auch hell. Gott hat uns das Geschenk des Gebetes genannt, gegeben. Er hat uns seinen Namen gesagt. Wir können ihn anrufen. Ja? Telefon. Hallo Gott, ich habe deine Nummer. Ich weiß, wie du heißt. Ich kann beten. Ich kann ihn um etwas bitten. Ich habe ein Gegenüber in seinen Namen. Gott hat uns die Zeit geschenkt. Das ist das Vierte. Er hat uns den Sabbat geschenkt. Einen Tag ohne Mühen. Einen Tag, den wir nur mit ihm verbringen dürfen. Einen Tag als Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit. Gott hat uns die Familie geschenkt. Er hat uns Vater und Mutter gegeben, die bei uns bleiben sollen und die uns zu starken Persönlichkeiten erziehen sollen. Gott will, dass wir diese Familie behalten. Ihr erinnert euch an die Schulzes aus Sao Tome, die hier waren? Sao Tome als ehemaliger Sklavenstaat, dort gibt es keine geschützten Familien. Die Kinder wachsen alleine auf und sind ab 4, 5 Jahren sich selbst überlassen. Warum wurde das so gemacht? Wenige von euch wissen das. Auf Jamaika, William Wilberforce, hatte ja die Sklaverei abgeschafft und die Sklavenhändler hatten ein Problem. keine Sklaven mehr. Und deshalb haben sie vor über 100 Jahren die Sklaven ermutigt, nicht mehr zu heiraten. Die Frauen sind alleine mit ihren Kindern geblieben. Das erste kam, wuchs heran, dann kam das zweite, das erste konnte nicht mehr versorgt werden, muss in die Sklaverei verkauft werden. Auf den heutigen Tag, jemand, der 3 Kinder mit 3 Frauen hat, von dem alle 3 Frauen wollen, dass er 3 Tage in der Woche auf die Kinder aufpasst, müsste 9 Tage dafür da sein. Eine Ehe nicht zu haben, führt in Sklaverei. Und auf Sao Tome kann man das sehen bei den Schulzes. Und sie bringen den Leuten jetzt Gottes Wort und sie bringen ihnen die Freiheit. Sie bringen ihnen das Geschenk der Familie. Das Geschenk des Lebens. Gott ist kein Gott des Todes. Er schenkt uns das Leben, er schenkt uns eine Wiedergeburt. Er führt uns vom Tod, den wir in der Sünde haben, wieder zum Leben. Und Gott gibt uns das Geschenk des Schutzes. Gott gibt uns nicht nur die Gemeinschaft und die Ehe, er beschützt sie auch. Und es ist doch auch ganz schön, dass Fortpflanzung ein bisschen Spaß macht, oder? Ist doch schön, dass er uns das so gegeben hat, denn andernfalls würden die Männer vom Sofa nicht mehr aufstehen. Und wir würden uns wenig fortpflanzen. Und Gott gibt uns auch noch das Geschenk des Besitzes. Ja, wir müssen nicht arm bleiben, wir müssen nicht alles verschenken. Du sollst nicht stehlen, Gott gibt uns Besitz. Wir dürfen Besitz haben, es ist erlaubt. Und Gott gibt uns auch noch das Geschenk der Rede. Wir können einander verstehen, wir können sprechen, anders als die Tiere. Wir können reden miteinander. Aber nur dann, wenn die gemeinsame Grundlage stimmt. Denn wo Lüge ist, wo keine Aufrichtigkeit des Herzens bei uns ist, können wir einander nicht mehr verstehen. Aber Gott gibt uns die Rede auf der gemeinsamen Grundlage seines wahrhaftigen Wortes. Und Gott gibt uns das Geschenk der Dankbarkeit. Das Geschenk der Dankbarkeit ist ein ganz fantastisches Geschenk. Mir hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin immer so neidisch auf alles andere, auf alles, was im Leben anderer ist. Ich kriege diesen Neid nicht aus meinem Herzen heraus. Das ist ganz einfach. Nehmt Dankbarkeit in euer Leben mit hinein. Dankbarkeit ist ein Geschenk, das kann man trainieren. Dankt Gott. Dankt Gott für alles, was ihr habt. Ich weiß, es ist schwierig für viele Frauen, dem Herrn zu danken, angesichts mancher Unordnung, die sie im Hause vorfinden und zu sagen, danke Gott für diesen Mann, danke Gott für meine prächtigen Söhne. Und es ist auch für manchen Mann schwierig, für seine Frau zu danken und für anderes. Aber dankt, dankt für das, was ihr habt und dankt für alles in eurem Leben, für jede Minute. Und ihr werdet sehen, dass der Neid in eurem Herzen kleiner wird, wenn ihr danken lernt. Und dies sind die Geschenke der 10 Gebote. Und dies ist Gottes Wille in meinem Leben. Und die 10 Gebote sind Führung und Leitung. Sie sind Mission. Sie zeigen dem Unerlösten, was er verpasst. Wahre Mission ist Mission in den 10 Geboten. Sie zeigen Heiligung im Alltag. Sie zeigen die Wirkung des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und noch so vieles mehr. Wahre und zentrale Pfingstgemeinde ist Gemeinde in den 10 Geboten. Und alles findet sich dort. Und wenn man Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seine Weisung Tag und Nacht, dann ist man wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt und bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Psalm 1. Und so bin ich nun aufgebrochen und habe nach Gottes Willen Führung, Leitung und Mission in meinem Leben gesucht. Und nach vielen Wegen, die mich durch Höhen, Tiefen, Breiten und Längen geführt haben, bin ich angekommen am Berg Sinai, den ihr im Hintergrund im Morgengrauen seht. Und bin angekommen bei den 10 Geboten. Und ich kann euch wirklich ermutigen, euch wieder verstärkt mit den 10 Geboten zu beschäftigen und sie versuchen eben in ihrer Höhe, Länge, Tiefe und Breite zu erfassen und dass ihr euch leiten lasst von dem Heiligen Geist in den 10 Geboten und dass ihr euch umgestalten lasst von unserem Herrn Jesus Christus in den 10 Geboten. Und das ist es wohl auch, was Gott mir mitgegeben hat auf dem Weg nach Bayreuth, auf dem Weg in meinen neuen Dienst, dass er mir gesagt hat, du willst wissen, was du machen musst. Du willst wissen, wo du sein willst. Ich sag dir was ganz anderes. Ich sag dir, wie du zu sein hast. Wenn du ein Mann oder eine Frau nach meinem Geschmack, in meinem Falle ein Mann hoffentlich, sein willst, dann bist du jemand in den 10 Geboten, ein Mensch in den 10 Geboten. Und wenn du etwas aufbaust, das nach meinem Geschmack und Willen sein soll, sei es ein Geschäft, sei es eine neue Gemeinde, sei es irgendwas, dann baue es in den 10 Geboten. Und darüber werde ich noch viel nachdenken. Ich hoffe, dass auch ihr darüber nachdenkt. Und für diejenigen, die sich jetzt wundern anhand meiner Reihenfolge, die vielleicht Luther kennen, ich habe mich an 2. Mose 20 orientiert. Luther hat das Bildnisverbot weggelassen und aus dem letzten Gebot 2 gemacht. Aber das mache ich nicht. Ich predige euch nicht Luther, wir haben die Bibel. Und deshalb halte ich mich daran. Und jetzt habe ich euch noch was mitgebracht und das sind Fragen, über die ihr nachsinnen könnt. Wenn ich die nächste Folie kriege. Schauen wir mal. Ja, und wir haben Fragen zum Weiterdenken. Und die erste Frage, die ich für euch habe, ist die 10 Gebote Gottes. Was bedeuten sie für euch? Und denkt wirklich genau drüber nach. Sind sie euch Einengung oder Freiheit? Und warum so ist das so? Und jetzt könnt ihr mal drüber nachdenken. Und das Zweite, was ich euch zum Weiterdenken mitgeben soll, was verheißt Gott dem Volk, wenn das Volk seine Gebote halten will? Und was verheißt er dir in deinem Leben? Und das Dritte ist, was ist Gottes eigentliches Ziel mit deinem Leben? Und er deutet mir an, dass die Zeit weit fortgeschritten ist. Du hast recht. Aber kürzer mochte ich es nicht machen. Und deshalb wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle viel Spaß am Weiterdenken in euren Hauskreisen und in eurem persönlichen Bibelstudium. Ich wünsche euch Gottes Führung und Frieden und ein Gedeihen eurer Gemeinde in den 10 Geboten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen in Bayreuth mal auf einen Kaffee in der Stadtmission besuche. Och, der Arme. Tut mir leid, er will zu Mama. Lassen wir ihn also gehen. Ich hoffe, ihr wollt jetzt nicht auch alle zu Mama. Weil ihr jetzt gedacht habt, ob ihr in den 10 Geboten seid oder nicht. Mama, hilf mir. So, also ich will es nochmal sagen, ihr seid alle herzlich eingeladen, wenn ihr in Bayreuth irgendwann mal seid, auf eine Tasse Kaffee. Und dann könnt ihr euch umgucken bei mir und sagen, pass mal auf, lieber Prediger, das ist aber nicht nach den 10 Geboten. Dann freue ich mich. Also dann, der Friede Gottes sei mit euch allen und helfe euch im privaten Leben und auch hier in der Gemeinde. Amen.